2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist eine Stunde nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vor unserem Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock. Das Spiel des 28. Spieltages der zweitesten Liga aller Zeiten findet am Samstag, den 2. April um 20.30 Uhr in Rostock statt. Es empfängt dabei der Tabellenelfte den Tabellenersten. Das Hinspiel am Millantor konnten wir mit 4-0 für uns entscheiden. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir zur Werbung und zum sportlichen Teil kommen, hier nochmal was viel Wichtigeres. In der letzten Ausgabe habe ich euch ja schon über die Frauen und Kinder vom Fußballverein aus Charkiw erzählt, für die sporttreibende Abteilung des FC St. Pauli Unterkunft suchten. Die sind mittlerweile in Hamburg angekommen. Benötigt werden oder wurden allerdings noch einiges an Sachspenden. Sammeltermin war heute am Mittwoch, Nachmittag an der Parkplatz Feldarena. Die dritten Frauen haben das organisiert. Vielleicht habt ihr es ja rein zeitlich nicht geschafft, eure Sachspenden irgendwie abzugeben. Die dritten Frauen des FC St. Pauli bitten euch da, sie über Instagram zu kontaktieren, wenn ihr noch spenden möchtet. Den Link zu ihrer Instagram-Seite packe ich euch gerne in die Shownotes. Kommen wir jetzt zu was Unwichtigerem, aber dennoch wichtigem Ding-Dong, Werbung. Denn an dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millanton-Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Und heute was ganz, ganz Besonderes für euch. Heute möchte ich eine Kollaboration von Kehrwieder mit BlueDog vorstellen, nämlich das Das Prototyp ist ein tropisch-fruchtiges Session-Lager mit feinen Noten von Limette und Melone und einem Hauch von Zitrus und Maracuja. Ist ein bisschen schlanker, deutlich trüber und mit weniger Alkohol als das Original-Prototyp von Kehrwieder, dafür aber mit einer ordentlichen Hopfenladung, die jeden sogenannten Hophead begeistern wird. Wohl bekommst, sag ich mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und denkt daran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, endlich können wir langsam zu unserem Gast kommen. Wir spielen ja am Samstagabend gegen Rostock und wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich, bevor ich unseren Gast vorstelle, kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Und das sieht in der zweiten Liga relativ gut aus. Bisher gab es 13 Spiele in der zweiten Liga, von denen wir 8-mal gewinnen konnten und nur 5-mal verloren haben. Spricht ein bisschen für uns. Aber schaut man sich allerdings auch die Duelle in der ersten Liga an, sieht das schon ein bisschen anders aus. Denn in den Begegnungen im Oberhaus zogen wir 5-mal den kürzeren und gewannen es nur eins der Duelle. Aber ihr habt sicherlich was gemerkt. Gewinnen und verlieren ist hier das Stichwort. Es gab noch kein Unentschieden. In allen Duellen in der ersten und zweiten Liga, in den 19 Duellen, kein Unentschieden. Da möchte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil es wird spannend werden. Kommen wir zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus Mecklenburg-Vorpommern ist. Die HörerInnen aus dem Hinspiel, aus dem Hinspiel, die Folgen gehört haben mit Yannick, erinnern sich vielleicht noch an ihn. Den anderen Menschen stellt er sich jetzt kurz mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu Hansa gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hallo erst nochmal an alle, die das hören. Wichtiger Hinweis, wer nicht drauf geachtet hat, als der Werbegong kam, in dem Moment des Ding-Dong, waren nach 19 Uhr gerade 65 Minuten vergangen, sodass ich also auch diese Zahl einfach mal nur kurz droppen möchte. Wer es mit Hansa hat, kann mit dieser Zahl auf jeden Fall etwas anfangen. Aber das nur am Rande. Also, mein Name ist Uwe, ich stamme gebürtig aus Thüringen, bin also in Altenburg geboren und aufgewachsen und zur Schule gegangen. Das lag zu DDR-Zeiten im damaligen Bezirk Leipzig, und fußballerisch zog es mich dann, als ich erstmals größere Spiele sehen durfte und auch wollte, nach Leipzig in die damalige Bezirksstadt, dort dem ersten FC Lokomotive Leipzig zu folgen, und habe dort sehr, sehr viele Jahre einige schöne Erlebnisse auch gehabt, und bis es mich 1988 nach Mecklenburg verschlug, da kam ich nach Wismar, habe dort einige Jahre gewohnt habe dann den Wohnsitz berufsbedingt gewechselt nach Schwerin Anfang der 2000er Jahre und lebe dort jetzt noch. Die Zeit des Wechsels aus dem Bezirk Leipzig dann ins heutige Mecklenburg-Vorpommern ging einher mit auch familienbedingt und beruflich bedingten mit einer beruflich bedingten Fußballabstinenz. Ich hatte einfach nicht mehr so die Zeit auch die Familie mit Nachwuchs forderte ihren Tribut und sodass der Fußball da einige Jahre doch mächtig zurückstecken musste und für mich eben hauptsächlich nur noch am Fernsehen stattfand. Und bin dann Ende der 80er Jahre aber dann, nee, da war ich ja noch erst hochgezogen, also ab Mitte der 90er Jahre etwa vereinzelt und dann immer häufiger zu Spielen ins Ostseestadion gefahren, habe Hansa angeguckt. Das lohnte sich ja damals auch durchaus, weil in der Bundesliga schon recht ordentlicher Fußball auch geboten wurde und war dort recht schnell von der Stimmung, von der Atmosphäre rund um die Spiele gefangen. Und von der Art und Weise, wie die Mannschaft dort im Norden in den ehemaligen Nordbezirken der DDR und dann eben später in Mecklenburg-Vorpommern von der Öffentlichkeit unterstützt und gefeiert wurde, das kannte ich aus meiner Region, wo ich herkam, nicht so. Weil rund um Altenburg, wenn man dann 50 Kilometer Radius zog, gab es mehrere Oberligisten und das war also nicht selbstverständlich, dass dass dann alle sich auf eine Mannschaft geeinigt hätten. Zumal es ja selbst in Leipzig sogar zwei Vereine gab, die auch recht interessantes Verhältnis zueinander pflegen. Ja, also so bin ich zu Hansa gekommen, habe dann bald mir eine Dauerkarte fürs Ostseestadion geholt und bin häufig und immer häufiger auch auswärts mitgefahren. Und das hat mir immer recht gut gefallen. Also dass ich dann über eine Anmeldung im damaligen Hansa-Forum auch bald zum Autor für hansafans.de wurde und Mitglied der Redaktion und habe dort einige Jahre von auswärts, also von Spielen und Touren berichtet und habe dann 2011 so ein kleines Solo-Projekt gestartet, den Hanseator-Blog, wo ich dann auch heute noch vorwiegend über Hansa schreibe, aber auch über andere Fußballaktivitäten und über Musik. Ja, das vielleicht in aller Kürze. Ja.
Den Hanseator-Blog, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Bevor wir zum Sportlichen kommen, Uwe, erstmal schön, dass du dabei bist. Ich freue mich dolle. Bevor wir zum Sportlichen kommen, wie um Himmels Willen kann man so ein Spiel an einem Samstagabend stattfinden lassen? Also, du bist ja schon in deinem Blog-Eintrag darauf eingegangen. Also, fragte auch bei Twitter, das JB hat das gefragt, wie kann die Polizei das zulassen? Sag mal, die ist ja auch nicht mehr ganz frisch, oder?
Ja. Meine erste Frage war tatsächlich, die ich mir innerlich gestellt habe, was machen die beruflich, die diesen Termin festgelegt haben? Ja. Ich weiß auch, dass euer Präsident, habe ich ein Interview mit ihm gesehen irgendwo, der eben auch ganz offen auch gesagt hat, dass ihm keiner beantworten konnte, wie es zu dieser Ansetzung konnte, beziehungsweise von der DFL wohl die Aussage kam, das sei alles abgestimmt mit den Behörden, also die sogenannte zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze, die bei irgendeiner Polizeibehörde angehängt ist, hat angeblich die mit allen Behörden vor Ort und unterwegs, auch an den Reisewegen, sich abgesichert, dass da eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels und auch der An- und Abreise und eine Sicherung dieser Aktivitäten durch die Polizei und andere gewährleistet sei. Und damit war das für die durch. Aber verstehen muss man das tatsächlich nicht.
Nö, weil bei jedem Mistspiel, was nur halbwegs irgendwie, wo es nur halbwegs intensiver werden könnte, wird es auf den Nachmittag gelegt. Und bei dem Spiel, wo du fast die Uhr nachstellen kannst, dass da irgendwas passieren könnte, passiert sowas.
Und zumal das hatte ich auch im Blogbeitrag mit ausgeführt, nur noch mal kurz anlehnen möchte, mit einer komfortablen Anreise zum Spiel und Rückreise nach dem Spiel, hat das unabhängig von dem, was da vielleicht passiert, auch nichts zu tun. Denn A, für euch aus Hamburg, ich meine, das ist eines eurer dichtesten Auswärtsspiele in dieser Saison. Und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was ja eigentlich in der heutigen Zeit eigentlich das Ziel sein sollte, diese auch maximal zu nutzen und nicht, dass da tausende Autos immer durch die Gegend fahren. Und auf diese Umstände hat da überhaupt keiner geguckt. Und das betrifft auch nicht nur euch, denn auch Hansa hat ja im ganzen Nordosten Fans, sind eben Leute, die fahren eben auch nach Westmecklenburg, da sind die vor den Toren von Hamburgs, wohnen die und müssen unter Umständen auch diese Verbindungen nutzen und das geht überhaupt nicht. Der letzte Zug fährt um 23:45, der ist schon aus dem Stadion sportlich zu schaffen und hat dann eine Reisedauer von 7 Stunden, inklusive eines 4-stündigen Aufenthaltes in Schwerin. Also da fällt einem dann wirklich gar nichts mehr ein dazu.
Ja. Ich hoffe mal, dass bei uns ist der, wir kommen ja mit dem Sonderzug, also viele Fans kommen ja mit dem Sonderzug. Ich denke mal, der wird eine ein bisschen andere Route fahren und wird auch ein bisschen schneller sein als diese 7 Stunden mit 4 Stunden
Aufenthalt. Das denke ich doch, ja.
Die Menschen, die und die Fans, die dann privat anreisen, denen wünsche ich viel Erfolg, sage ich mal so. Sollten anscheinend noch Karten für den Stehblock da sein, so wie ich das gestern gelesen habe, müsst ihr euch mal bitte erkundigen. Beim Fanladen gibt es auf der Webseite noch, könnt ihr nochmal anrufen. Genau. Für mich wirkt dieses Abendspiel immer so die Erinnerung an 2009, 2010, wo wir auch so am Abend am Bahnhof angekommen sind und dann zu Fuß zum Stadion gelaufen sind und mit Suchscheinwerfern an den Wänden und so. Hatte ich schon ein bisschen komisches Gefühl, so nach dem Spiel gar nicht mehr. Das hat aber andere Gründe. Aber über die Historie der Duelle und die damit zusammenhängenden Auseinandersetzungen, auch abseits des Rasens, hat Mike ja im letzten Jahr schon einen sehr, sehr langen und tollen Artikel geschrieben, auf den bist du ja auch eingegangen. Führt euch den gerne mal zu Gemüte, liebe HörerInnen. Schaut mal, wo ihr euch wiederfindet. Bei mir ging's 2000, 2001 los. Ja, das mal vorab. So, dann lass uns doch mal auf die aktuelle Saison schauen. Wenn man dir vor der Saison gesagt hätte, so Platz 7, Platz 11, 7 Spieltage vor Schluss, ihr braucht noch 6 Punkte bis zu den berühmten 40 Punkten, hättest du das unterschrieben?
Ja. Klare, präzise Frage, kurze Antwort, ja, hätte ich tatsächlich. Also wir sind in einer komfortablen Situation, dass wir wirklich diese 6 Punkte auf die magische 40 haben und alles, unabhängig von dem jetzigen Spiel, von dem nächsten, aber auch bis zum Saisonende, ist bis dahin, egal wie das jetzt am Sonnabend ausgeht, weiterhin auch in der Hand haben werden, das aus eigener Kraft zu erreichen. Auch wenn mittlerweile sich die Stimmen mehren, die sagen, 40 Punkte könnte sogar noch zu eng werden unter Umständen. Oder es kann sein, dass man auch mit 40 Punkten unter Umständen noch die Relegation spielen muss. Hat es auch schon mal gegeben in der Geschichte. Das hat es für Aue, glaube ich, schon mal gegeben, die das dann aber damals gegen den KSC auch geschafft haben. Aber ich hätte um die Frage, wie gesagt, die war, hätte ich das unterschrieben? Ja, hätte ich.
Ihr hattet, ihr habt 6 Punkte zum Relegationsplatz, glaube ich, ne? Sind das jetzt, die ihr Abstand habt? Ist eigentlich fast, ist schon schwer für da unten reinzufallen. Aber, ne, weißt du, Apotheke, Pferde kotzen, hat ja jeder schon gesehen. Daher, man weiß ja nicht, was passiert. Ihr hattet zur Saison hattet ihr knapp 15 neue Spieler oder im Laufe der Saison habt ihr 15 neue Spieler geholt. Sag mal, waren die alle die erwarteten Verstärkungen? Oder habt ihr euch beispielsweise von Hanno Behrens noch mehr erhofft? Und wer hat den Kader so zusammengestellt? Ist das die Handschrift von eurem Trainer Jens Hertle oder ist das eher Martin Piekenhagen?
Oha, jetzt werde ich zu sportlichen Dingen gefragt.
Ja, das hört ihr nicht auf.
Mein Expertentum beschränkt sich eigentlich immer in der Regel darauf, hinterher festzustellen, wer es am meisten gewollt hat. Dann wäre ich zwar sofort qualifiziert für die DVAG Vermögensberatung, für die Deutsche Vermögensberatung Halbzeitanalyse, aber insgesamt, es waren schon einige durchaus klangvolle Namen dabei. Hanno Behrens hattest du eben schon selber erwähnt, der speziell jetzt in der Rückrunde auch für mich schon die Erwartungen erfüllt. Also er hat ja inzwischen auch schon Tore erzielt oder war es eins? Moment, muss ich mal kurz gucken. Das hatte ich mir nämlich extra.
Ich glaube, zwei waren es, ne?
Zwei müssten es gewesen sein. Nee, vier Stück hat er schon erzielt, vier ja. Stück schon, ne? Ja, also 4 Tore schon. Das ist fast ein Drittel dessen, was der beste Torschütze der Mannschaft erreicht hat.
Also schon der zweitbeste Torschütze, ne?
Ja, sozusagen. Ja, kann man schon fast sagen. Ja, ist so, ja. Und Insgesamt, finde ich, hat die Mannschaft an Stabilität gewonnen. Lässt sich auch von Rückschlägen während des Spiels nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen, aber hat es auch immer wieder geschafft. Gerade in der Hinrunde hat es gar nicht so lange gedauert, nach Negativerlebnissen und schlechten Ergebnissen relativ schnell wieder neue Punkte irgendwo zu holen. Das hat in der Hinrunde recht gut geklappt. In der Rückrunde war insbesondere nach dem Spiel in Dresden, dem Paukenschlag, doch ein bisschen Leerlauf drin, wo ich dann wieder in Sorge geriet, bis dann aber das Spiel auf Schalke kam. Ansonsten von den Zugängen bin ich sehr angetan, auch wenn ich ihn bisher nur kurz spielen sehen habe, von unserem ukrainischen Spieler, dem Danilo Sikan, der in der kurzen Zeit, die ich ihn mal sehen konnte, sehr gute Anlagen zeigte. Und umsonst hat er nicht auch schon Champions League Qualifikation gespielt. Also das bekommt man ja nicht hinterhergeworfen. Auch in der Ukraine, wo er ja zu Hause ist, bei Schachtar Donetsk. Und der gefällt mir sehr gut. Von dem erhoffe ich mir sehr viel. Bin sehr gespannt, ob der es schafft, die ganzen Umstände, die natürlich auch auf ihm lasten derzeit, bisschen während der Spiele und beim Fußball ausblenden zu können. Wobei ihm der Sport vielleicht sogar hilft, da ein bisschen im Gleichgewicht und in der Spur zu bleiben. Und der ist schon eine Belebung des Offensivspiels. Also es gefällt mir wieder im Strafraum, auch mit dem Ball sich mal was traut. Und ein Tor hat er ja inzwischen auch schon gemacht und hat schon einen wichtigen Punkt in Darmstadt damit gesichert.
Ja, jeder Punkt in Darmstadt von einer anderen Mannschaft ist wichtig.
Für ja, Spiel. Das stimmt. Da konnten wir euch ja auch mal was Gutes tun. Ja,
ja, das wir werden nicht so viele von euch von eurer Seite, glaube ich, gut heißen. Aber wir wollen ja jetzt nicht hier immer nur genau. Ins Feuer gehen. Das macht ja auch keinen Spaß. Sag mal, ich habe ja gerade eben schon Jens Hertel erwähnt. Laut eurer lokalen Presse sitzt er gar nicht mehr so fest im Sattel wie in den Jahren zuvor. Er ist ja euer Aufstiegstrainer. Vertrag von ihm läuft am 30. Juni aus. Piekenhagen hat zu einer frühzeitigen Verlängerung Folgendes gesagt. Im Gegensatz zu den letzten Jahren befinden wir uns jetzt in einer anderen Liga. Für uns ist es erstmal wichtig, unsere Hausaufgaben zu machen, die Eindrücke zu sammeln und dann entsprechende Entscheidungen zu einem Zeitpunkt zu fällen, den wir alleine bestimmen und den wir uns auch nicht von außen diktieren lassen möchten. Bei uns werden generell Verträge verlängert, wenn wir von Leuten überzeugt sind, egal ob es Mitarbeiter sind oder Spieler. Man müsse überzeugt sein, dass sie in der Zukunft bei der Weiterentwicklung des Vereins auch helfen. Und mein Punkt ist, wenn ihr vorher bei Hertel den Vertrag mal frühzeitig verlängert hat, klingt das jetzt nicht so mega überzeugend.
So. Nee, also
glaubt man sich jetzt schon wieder auf dem Weg in die erste Liga?
Ach, um Gottes Willen. Also erstmal stimme ich dazu, eine Lobrede auf einer Oscar-Verleihung klingt anders. Ich habe versucht, mich da mal ein bisschen in Piekenhagen reinzuversetzen. Grundsätzlich ist es so, der Vertrag, das habe ich jetzt nochmal gelesen, verlängert sich im Falle des Klassenerhalts. Damit besteht tatsächlich akut, wenn der gelingt, formal erstmal kein Handlungsbedarf. Aber tatsächlich die Frage ist, Klassenerhalt und dann? Denn wir sind uns sicherlich einig, dass für eine dauerhafte Konsolidierung und Etablierung in wenigstens der zweiten Spielklasse, ich habe das sogar selber noch wenigstens gesagt, ich streich mal bitte mal das wenigstens. Also für eine Etablierung in der zweiten Liga sollte eine Saison natürlich nicht der alleinige Gradmesser sein. Zumal wir eben doch schon Phasen gehabt haben, wo es recht und instabil durchging. Also in der Hinsicht kann ich zumindest nachvollziehen, dass Piekenhagen sich jetzt hütet, jetzt schon Aussagen zu treffen über längere Vertragslaufzeiten. Zumal Hansa auch vor Piekenhagens Zeit da schon ein bisschen gebranntes Kind ist. Wir hatten das schon mal, da wurde in der Winterpause der Vertrag damals von Christian Brandt um 2 Jahre verlängert. Und das hat nicht mal einen Monat, glaube ich, gedauert oder vielleicht 2. Dann wurde der beurlaubt mit einem festen 2-Jahres-Vertrag noch in der Hand. Ich kann mir vorstellen, dass da nicht nur durch Piekenhagen, sondern auch durch seine Vorgesetzten, also sprich den Vereinsvorstand, wahrscheinlich schon ein bisschen der Zeigefinger in der Luft ist und gesagt worden sein könnte oder dass man sich vielleicht verständigt hat. Wir halten hier uns erstmal bedeckt in diesen Fragen, zumal, wie gesagt, im Fall des Klassenerhalts die Position des Trainers ja erstmal unangetastet ist. Was okay. dann passiert, muss man halt abwarten.
Okay. Jetzt kommen wir mal zum Sportlichen. Vor ein paar Wochen hatte Tim über das Restprogramm des vom FC St. Pauli geschrieben und gesagt, Hansa Rostock hat dieses Jahr bereits gegen 5 der 7 Teams gespielt, die zum Kreis der Aufstiegsanwärter zählen. Und dabei hat das Team von Trainer Jens Hertel auch gepunktet. Gegen Heidenheim und Darmstadt gab es je einen Punkt. Zuletzt wurde gegen Schalke sogar gewonnen. Auch wenn das nach dem Hinspiel vielleicht anders ausmalen, so ist Hansa Rostock diese Saison sicher alles andere als Fallobst. Was macht euch für spielstarke Mannschaften so gefährlich?
Im Hinspiel war davon tatsächlich nicht viel zu sehen. Jo. Was sicherlich auch, ohne das jetzt nochmal aufdröseln zu wollen, das muss man ja auch mal sagen, einer überragenden Leistung des FC St. Pauli im Hinspiel geschuldet ist, der tatsächlich Hansa eigentlich gar keine Möglichkeit gegeben hat, dort in irgendeiner Form Akzente zu setzen, bis auf die ersten 2 Minuten mit der ersten Torschance da. Und das war es ja dann auch schon an Herrlichkeit. Also, was macht sie gefährlich? Also, eine gute Disziplin im Defensivspiel, der die ganze Mannschaft durchzieht. Die stehen sehr diszipliniert hinten und gewinnen auch aus meiner Sicht, ohne dass ich es jetzt belegen könnte, aber gefühlt von dem, was Spielen, die ich sehen konnte, gewinnen mehr Zweikämpfe auch in der eigenen Hälfte. Und es gelingt also größtenteils Gegentore zu vermeiden, worauf meiner Ansicht nach auch bis zum Beginn der Rückrunde eine der größten Prioritäten für den Trainer lag. Das hat sich jetzt, wie man auch an den Ergebnissen sieht, ein bisschen geändert. Also es ist ja, die einfachste Regel ist ja beim Fußball, dass die Mannschaft das Spiel gewinnt, die ein Tor mehr erzielt hat. Das heißt, mal, um nochmal aufs Schalke-Spiel zurückzukommen, ich sage das einfach so gerne, wenn Schalke 3 Tore macht, dann müssen wir eben 4 schießen. Und so einfach, wie sich das dahin sagt, aber so simpel ist es letzten Endes auch. Also der Offensive mehr Aufmerksamkeit zu widmen, sich Ideen einfallen zu lassen, indem zum Beispiel das Anlaufen des Gegners variabler gestaltet wird. Also nicht nur in der eigenen Hälfte warten, sondern tatsächlich früher draufgehen und selber zu Offensivakzenten in Strafraumnähe zu kommen. Da wäre ich zum Beispiel wieder bei einem Spieler wie Danilo Sikan, der sowas eben kann im Strafraum zum Beispiel. Ja. Oder unser John Verhoek, der, wie es neumodisch immer heißt, als Zielspieler da ist. Also nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als einer, der Bälle annimmt und in eigene Offensivaktionen einleitet damit. Und das ist etwas, womit man bei Hansa wahrscheinlich lange Zeit nicht rechnen konnte, weil wir oftmals tatsächlich sehr darauf fixiert waren, die Null stehen zu lassen und dann mit Glück noch den entscheidenden Treffer vielleicht in der Schlussphase zu erzielen.
Wenn wir jetzt bei eurer Spielart angekommen sind, ich habe mich auch dazu mit Tim ausgetauscht. Er sagte, dass Hansa Rostock ein richtig gutes Team über die Saison geworden ist. So nach XG-Werten liegt ihr eigentlich auf Platz 8 in der Liga und seid sowohl defensiv als auch offensiv eher, spielt ihr eher unter euren Möglichkeiten. Was interessant ist, er meinte, ihr habt hinter dem HSV zusammen mit dem FC St. Pauli die höchsten XG-Werte pro Torschuss. Also ihr schließt meistens aus sehr, sehr günstigen Positionen ab. Was ihr aber anmerkte, sagt er, dass ihr sehr, sehr wenig Ballbesitz habt und eher selten aufs Tor schießt. Also wenn ihr so effizient vor dem Tor seid, warum kommt ihr dann nur so selten hin? Um das mal so zu sagen.
Tja, da kann ich natürlich nicht widersprechen. Meine laienhafte Sicht von draußen ist oft so, dass ich mich manchmal frage, wenn der Ball da vor dem Strafraum oder im Strafraum kursiert und nochmal ein Anspielpartner gesucht wird oder noch eine bessere Position oder einer, der vielleicht noch sicherer zum Tor steht, wo ich mich oft innerlich gefragt habe, hat er denen verboten, aufs Tor zu schießen? Oder was ist das? Und also tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dann der Mut ist ja dann manchmal noch fehlt im entscheidenden Moment, den Abschluss zu suchen. Mhm. Und aber ich stecke auch nicht halt in den Stürmern drin, wie dann die Maßgabe des Trainers ist, ob der eben tatsächlich immer sagt, nochmal den besser passierten Spieler suchen, Mitspieler suchen, oder ob der eben vielleicht auch mehr ermutigt, versucht es einfach, was geht.
Mhm. Worüber ich mich dann noch mit Tim unterhalten habe, war, er sagte mir, dass ihr die meisten Kopfballduelle der Liga führt und macht es daran fest, dass ihr die, jetzt kommen wir wieder zu einer Zahl, viertwenigsten Pässe spielt, aber dafür die meisten langen Pässe der Liga. Also so ein bisschen lang und weit bringt Sicherheit. Oder ist es das Stilmittel, was du eben schon angesprochen hast, für Hooks so ein bisschen als Bandspieler einzusetzen? Oder ist es, um auf die zweiten Bälle zu gehen, so mit Sigon? Was denkst du? Das sind jetzt gerade drei Fragen auf einmal, aber ja. Irgendwie hängen die alle zusammen.
Ja, wenig Ballbesitz. Also gegen die Top-Mannschaften würde ich das so bestätigen. Da ist vielleicht noch dieses Sicherheitsdenken mit drin. Andererseits ist es ja so, wenn ich den Ball habe, solange ich den Ball habe, kann der Gegner damit nichts anfangen. Das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Aber dass die Ideen für den entscheidenden Ball im Angriffsspiel fehlen vielleicht manchmal oder müssen auch weiter einstudiert werden. Das ist ja auch so, dass bei Hansa nicht über Jahre hinweg eine Mannschaft kontinuierlich aufgebaut wurde, sondern weil im Prinzip ja zu jeder neuen Saison mehr oder weniger durchgemischt wurde, um das nicht erreichte Saisonziel dann eben vielleicht diesmal zu erzwingen, was dann eben letzte Saison auch geklappt hat. Und so denke ich, dass vielleicht mit einer zunehmenden Automatisierung und Integration der letzten Neuzugänge, die wir im Winter hatten, sich da auch eine Verbesserung und höhere Effektivität auch einstellt.
Okay. Ich habe was ich noch gesehen habe, und jetzt ist ein komischer Fakt, und bitte jetzt nicht in so eine Opferrolle verfallen, dass ihr habt die meisten gelben Karten in der Liga, foult aber nicht auffällig viel, also oft. Sind das dann eher so taktische gelbe Karten im Mittelfeld, die ihr zieht, oder seid ihr, wie soll ich sagen, eher rustikal im Foulspiel selber? Also die berühmte Brunnemann-Grätsche mit angesagter gelber Karte. Ja. Jetzt habe ich es doch getan, Entschuldigung.
Ja, macht nichts. Ja, das ist eine gute Frage. Das überrascht mich jetzt auch tatsächlich, weil ich tatsächlich so eine Statistiken nicht mehr so sehr, so intensiv verfolge. Taktisches Foul eher nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da manchmal ein bisschen Frust mit drin ist bei spieltechnisch überlegenen Mannschaften, wo man keine andere, ja, das wäre dann doch ein taktisches Foul schon wieder, wo man keine andere Möglichkeit sieht, als den gegnerischen Angriff zu unterbinden. Ja, das ist gut. Das hat mich erwischt, tatsächlich.
Du, ist ja nicht so schlimm. Wir können die Frage auch einfach zurückstellen, weil wir fanden es einfach nur sehr auffällig, dass ihr nicht so viel Foul spielt, aber dafür viele gelbe Karten kriegt. Also.
Und ja, gut, gemeckert wird gern. Das würde ich mal so sagen. Sieht auch
der Klassiker.
Öfter, wenn der Schiedsrichter sich vom Tatort entfernt, dass dort nochmal in ihm irgendwas hinterhergerufen wird. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da auch die eine oder andere dabei ist.
Okay.
Ohne jetzt das an Einzelnen festmachen zu wollen. Ja.
Genau. Dann, du hast ihn ja jetzt eben schon angesprochen, Jon Verhoek. 15 Treffer, Top-Schütze, Topscorer bei euch im Team. Kein Spieler bei Hansa hat mehr Tore in der zweiten Liga erzielt, also in einer Saison in einer zweiten Liga erzielt. Ohne die Treffer von Jon Verhoek hättet ihr rechnerisch 17 Zähler weniger auf dem Konto. Bei Twitter hat mich daher unser Gottfaser auf VDSNDS, unser Michael, gefragt, wie ist das denn so, wenn man einen extra Paulianer als Lebensversicherung zum Verbleib in der Liga im Sturm hat? Und wie oft wird er am Samstag nicht treffen?
Ja, Das ist wie bei jeder guten Versicherung. Das kann man beurteilen, wenn die Versicherung eine Leistung erbringen muss, die man braucht. Also die Frage, wie es ist, kann ich sagen, es ist gut, eine solche Versicherung zu haben. Und da spielt tatsächlich weniger eine Rolle, wo diese Versicherung oder für wen diese Versicherung früher tätig war. Dass das natürlich ein kleines Bonbon am Rande wäre, wenn es jetzt tatsächlich zu einem spielentscheidenden Tor von ihm vielleicht sogar am Sonnabend käme. Das oder sind wir derzeit wirklich im Reich der Träume. Ich würde sagen, ich bin froh, dass er bei uns ist, dass er sich so gut entwickelt hat. Und weil wir gerade auch schon bei Rekorden haben, mir hat kürzlich noch jemand die Info gesteckt, ihm fehlen noch 3 Tore, um vereinsintern den Zweitligaspitzenplatz als Torschütze zu erreichen. Den hält derzeit Paule Beinlich noch.
Oh, Paule Beinlich. So. Oh Mann.
Vielleicht schafft das ja noch in dieser Saison, diesen Titel oder diesen Rekord zu überflügeln. Ich hätte auch schon eine Idee, wann er damit anfangen könnte.
Das ist sicherlich im nächsten, schwer zu erwarten. Im übernächsten Spiel, glaube ich. Ne?
muss ich nochmal gucken, ja.
sag mal, was zeichnet ihn bei euch aus? Ne? Der hat jetzt 5 Tore mit dem Kopf erzielt, 7 mit links, 3 mit rechts. Wie lange bleibt das? Wer ist ja sehr, anscheinend ist er sehr kopfballstark. Was zeichnet ihn bei euch aus?
Wille, große Willensstärke. Und es ist ein unbedingtes Ziel, den Ball auch ins Tor zu bringen, dann, wenn er in einer günstigen Position steht. Ohne sich dabei aber jetzt hier irgendwelche Sonderrechte herauszunehmen und einfach nur vorne rumzustehen, bis ihn irgendeiner anschießt, sondern bei allem auch noch mannschaftsdienlich zu sein. Also, aber nichtsdestotrotz eben vergisst er, ist er, oder er ist der, der am wenigsten vergisst, dass der Ball auch ins Tor muss und nicht nur schön gepasst werden soll.
Aber nach hinten arbeiten tut er nicht so viel, ne? Weil wenn ich mir so seine Laufleistung anschaue, ist ja der drittschlechteste im Team. Und der schlechteste ist Kulke.
Ja, der läuft gar nicht nach hinten. Das ist schlimm, ja.
Nee, ja. Also macht er auch nicht, ne? Er ist eher so im Mittelkreis und dann nach vorne wieder.
Ja, könnte ich jetzt auch nicht mit Zahlen belegen, aber das Gefühl hätte ich schließlich auch. Wobei ich mir relativ sicher zu sein glaube, dass das auch mit Billigung des Trainers so geschieht. Und ja, solange er solange er eben trifft, hat er ja die Argumente auf seiner Seite. Also er wird nicht mehr ein Spieler werden, der bei Ballverlust im gegnerischen Strafraum hinterherläuft und sich in einem eigenen Strafraum wiederholt. Ich glaube, das kann er auch rein körperlich wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Nicht in der zweiten Liga. Das
macht Guido Burgstall aber auch nicht mehr.
Schön.
Gut zu wissen. Was ich ja immer sagen muss, Guido Burgstaller läuft in der 86. Minute im Vollsprint jeden Torwart an.
Das habe ich schon gelesen letztens bei euch in irgendeinem Bericht, ja.
Das genau. Ist eine Pferdelunge. Wahnsinn. Das ist der Typ, was der Typ hat. Apropos Jon Verhoek, der Vertrag läuft aus. Wie sehr viele bei euch, ne? Ich habe jetzt gelesen, 19 Verträge. Bei Twitter jemand gefragt, mich Rintintin King, welche von den ganzen Verträgen sollten denn verlängert werden? Welche können überhaupt verlängert werden? Also ich weiß, dass man gerne mit Verhoek verlängern möchte. Wir sind, Piekenhagen sagt aber auch, er ist mit seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht in der Lage, mit Top-Zweitligisten mitzuhalten. Ich bin mir aber nicht sicher, dass ein Top-Zweitligist gerne einen 33-jährigen Spieler verpflichten möchte. Kann ich mir nicht vorstellen. Wo würde er hingehen und was hat er bei Hansa?
Bei Hansa hatte jetzt ein sehr gutes Standing aufgrund einfach seiner Ergebnisse, die er vorgelegt hat. Er betont, wenn man ihn in Interviews sieht, dass er sich an der Ostsee wohlfühlt, dass es ihm in der Stadt gefällt, dass es seiner Familie gefällt. Und ich glaube, die Position, die er jetzt sportlich derzeit im Verein hat, die würde ihm bei einem anderen, und sei es ein Top-Zweitligist, würde er einen anderen Verein, müsste er sich ja wieder neu von Null erarbeiten. Und ohne despektierlich zu sein, mit 33 Jahren mit dem, was wir gerade schon besprochen hatten, eben, dass der Körper ja auch seinen Tribut fordert, zunehmend, fällt mir es auch schwer, mir vorzustellen, dass jetzt einem der Zweitligisten, die derzeit vor uns sind, da jetzt unbedingt ihn haben wollen würde. Auch wenn man natürlich niemals sagen sollte. Es gibt ja auch immer Situationen, auch bei anderen Vereinen und auch bei uns, dass Leistungsträger plötzlich ausfallen und auch langfristig ausfallen. Mhm. Und dann einen vielleicht im Visier zu haben, wo man sagt, mit ein bisschen Einarbeitung und Anlaufzeit kann der uns vielleicht schnell helfen. Aber als eine perspektivische Lösung und ein Top-Zweitligist, der wird sicherlich eine Lösung anstreben, die ihn vom Top-Zweitligisten zu einem erstmal zielorientierten und ambitionierten Erstligisten zu werden zu lassen. Und dafür, so gerne ich für Marc, dafür schätze ich, reicht es bei ihm dann nicht mehr.
Das glaube ich auch. Genau. Wie gesagt, bei euch laufen 19 Verträge aus, nicht nur der von Verhoek. Wir gehen mal davon aus, dass er noch verlängert. Wird ja auch sein letzter großer Vertrag sein, glaube ich. Aber bei euch laufen 19 Verträge aus, inklusive Verhoek. Welcher sollte denn verlängert werden und warum? Aber vielleicht ist er vielleicht auch ein bisschen viel, jetzt jeden aufzuzählen, aber gibt es Spieler, die du auf jeden Fall halten wollen würdest?
Ja, der Nils Fröhling auf jeden Fall, leider im Moment ja verletzt. Der hat sich als eine echte Bereicherung erwiesen. Allerdings weiß ich nicht, ob der Vertrag bei ihm nun aussieht. Ich habe das tatsächlich nicht im Kopf. Aber dieser Spieler ist einer, den ich sehr gern auch bei uns spielen sehe. Dann Duljevic gefällt mir auch recht gut, weil das auch einer ist, der Offensivakzente setzen kann. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt hier die Namen alle durchgehen, aber ich habe tatsächlich bei keinem auch Ahnung jetzt über die aktuellen Vertragsstände. So tief stecke ich da nicht drin.
Okay, dann lass uns mal zum Spieltag kommen. Ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Bei euch ist Vollauslastung für das Heimspiel unter 3G-Bedingungen genehmigt worden. Das Ostseestadion dürfte dann das erste Mal seit langer Zeit wieder ausverkauft sein. Wenn das Kontingent natürlich auch nachgefragt wird. Da gab es dazu bei Twitter noch eine Frage, warum kommen die Fans bei euch jetzt ins Stadion, wenn sie doch bei 2G hätten sie auch zu uns kommen können. Ich würde jetzt einfach mal sagen, und auf die Diskussion mit dir und Yannick im VDS vom Hinspiel verweisen, weil da hattest du ja ausführlich drauf Stellung bezogen. Und im Anbetracht der Zeit würde ich dieses Thema jetzt nicht nochmal diskutieren wollen. Liebe Fans des magischen FC, SP, ihr kommt ja mit dem Sonderzug an. Im Sonderzug gelten die Corona-Regeln, ne? Es wird eine 2G-Plus-Veranstaltung sein. Im Zug gilt Maskenpflicht, FFP2-Maskenpflicht. Darf natürlich zum Verzehr von Nahrungsmitteln abgesetzt werden. Bitte macht vor der Reise einen Schnelltest. Sonderzug ist ausverkauft, kriegt keine Karten mehr. Aber, wie schon erwähnt, laut Fanladen gibt es noch Karten für den Stehblock, für die eigene Anreise. Wenn ihr damit anreist, bitte seid vorsichtig, achtet auf euch. Bei uns werden, Stand heute Mittwoch, Avevor, Wiekow und Olsen für das Spiel definitiv ausfallen. Auch bei Maxi Dittgen und Jackson Irvine, die beide laufen nur so ein bisschen, da sieht's auch noch nicht so gut aus. Gestern war Tim beim Training an der Kollerstraße und da gab's auch 3 Verletzte, Eric Smith, Sören Ahlers, da sieht's nicht so gut aus. Rico Benatelli soll wieder fit werden. Eine erfreuliche Meldung, Etienne Almenido ist wieder fast voll im Training und vielleicht eine Option. Habt ihr irgendwelche Kurz- und Langzeitverletzte zu beklagen? Irgendwelche gesperrten Spieler neben?
Ja, gesperrt ist interessant. Hätte man jetzt eigentlich vermuten müssen, nach dem, was wir vorhin gerade hatten. Wir haben tatsächlich aktuell keinen gesperrten Spieler. Der letzte Gesperrte war Rizzuto, der seine Sperre in Sandhausen abgesessen, in Anführungsstrichen, hat. Okay. Wir haben dafür, habe ich irgendwo gesehen, 4 oder 5 Spieler, die mit 4 gelben Karten oder mit 9 gelben Karten ins Spiel gehen. Aber das hat ja für das Spiel erstmal nicht gleich Konsequenzen. Da, ja. Die würden dann wahrscheinlich die 5. oder 10. auch unter bestimmten Bedingungen auch durchaus in Kauf nehmen. Ja,
das stimmt.
Ansonsten Langzeitverletzte haben wir Maurice Littka, der ist euch ja noch im Begriff.
Ja. Dann ja, Nils immer noch Kreuzbandriss, ne?
Ja, genau. Ja. Nils Fröhling ist verletzt, ich glaube Innenwand am Knie. Und wir haben, das war in der Pressekonferenz vor dem Sandhausen-Spiel, wurde gesagt, es gab 6 Corona-Fälle in der Mannschaft, die, weiß ich nicht, wie da jetzt aktuell stand ist. Ich nehme an, morgen ist, glaube ich, die Vorspielpressekonferenz in Rostock. Da kann man unter Umständen nochmal Infos dazu bekommen. Mhm. Ansonsten, wer definitiv nicht dabei sein wird, ist eben auch der Neidhardt. Also der ist auch raus. Und Omladic fehlt auch, ja.
Oh. Genau. Okay, also sind das alte Stammspieler bei euch, die normalerweise in der ersten Elf stehen?
Also Omladic, ja, würde ich sagen. Neidhardt nicht immer, aber auch oft. Also
okay.
Zuletzt jetzt nicht so. Ja.
Wir werden sicherlich trotzdem mit unserer 4-4-2-Raute wieder spielen. Auch wenn wir mittlerweile immer mehr Lösungen finden müssen, weil sich alle Mannschaften darauf eingestellt haben. Jens Hertel hat auch wenn es ein bisschen schief gelaufen ist, anfangs in der ersten Halbzeit im Hinspiel mit einer Dreierkette gespielt. Meinst du, er wird wieder so aufstellen?
Da bin ich tatsächlich nicht der Ansprechpartner für solche Fragen. Da habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Und kann mir auch nicht vorstellen, was der Trainer da macht.
Okay. Du wirst im Stadion sein, sicherlich, ne?
Stand jetzt, ja.
Okay. Du sitzt, ich glaube, du sitzt gegenüber von der Süd, hast du gesagt, ne?
Genau.
Ja, genau.
Also nicht gegenüber von der Süd, sondern ich sitze auf der Südtribüne noch. Das ist der Rand, der Eckblock zwischen Süd- und Westtribüne. Also die Westtribüne ist die Haupttribüne bei uns. Also praktisch die Südtribüne wird ja umrahmt von den beiden Supportblöcken. Beziehungsweise die Südtribüne ist selber der Supportblock, aber da rechts daneben oder vom Spielfeld aus gesehen links daneben ist der Gästeblock und vom Spielfeld aus gesehen rechts daneben, da bin ich drin.
Okay. Ich bin super gespannt, wie das ausgehen wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es wieder zu diesem 4-0 kommt. Ich lass dich jetzt nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast.
Gut. Um mich als größenwahnsinnig rüberzukommen, sage ich voraus, was ich auch vor dem Hinspiel schon gesagt hätte. Mit dem jetzigen Stand würde ich das durchaus mich mit dem ersten Unentschieden in der Geschichte der Duelle beider Vereine abfinden können. Ansonsten, da ich aber tippen muss und sonst nicht gehen darf, sage ich, Hansa gewinnt 1-0.
Okay, ich bin beim 2-0 für uns. Das werden wir dann am Sonntagabend ausdiskutieren, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für das super nette Gespräch. Wir hören uns dann Sonntagabend nach dem Spiel. Ihr, liebe HörerInnen, viel Spaß am Samstag, wo immer das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, bitte testet euch vorher und passt bitte auf euch auf. Bleibt bitte gesund und immer schön. Aha. Tschüss.
Tschüss.